Moin, liebe Schwester und lieber Bruder. Mein Name ist Christiane Schilling-Leukert. Ich darf heute diesen Dienst hier tun und die Predigt halten an diesem besonderen Karfreitag 2020. Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Plagen, Passa und Passion, so ist die Predigt heute überschrieben. Plagen. Die weltweite Pandemie bzw. die Krankheit Covid-19 ist überall, in aller Munde, in den Köpfen der Menschen, in den Medien, einfach überall. Und sie verbreitet Angst und Schrecken, wie damals die Plagen bei den Ägyptern. Man kommt in diesen Tagen gar nicht drum herum, an die 10 Plagen zu denken, die damals die Ägypter trafen, damit der Pharao Gottes Volk, die Israeliten, ziehen ließ aus der Sklaverei in die Freiheit. Ja, es gibt einige Parallelen zu damals, wenn man sich mal genauer mit der Erzählung aus 2. Mose Kapitel 7 bis 12 beschäftigt. Auch wir sind in gewisser Weise gefangen, unfrei, gerade jetzt. In vielen Ländern herrschen Ausgangseinschränkungen oder auch Ausgangsverbote, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus durch soziale Kontakte zu minimieren. Die Versammlungsfreiheit ist eingeschränkt in Deutschland, wie wir es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr kannten. Und ich denke, wir alle waren in den letzten Jahren vielleicht auch sehr verwöhnt, im Gegensatz zu Christen in anderen Ländern, die sich nur heimlich treffen konnten. Oder wir waren es gewohnt, im Supermarkt und in der Apotheke jederzeit alles zu bekommen. Und ich glaube, manchmal haben wir es vielleicht auch schon für allzu selbstverständlich genommen. Ich kenne da auch noch andere Zeiten. Ich bin in einem anderen Teil Deutschlands geboren und aufgewachsen. Da gab es oft leere Supermarktregale und Christen wurde da auch manchmal hinterhergestellt. Und manch einer von unseren älteren Geschwistern kennt es auch noch, die Kriegs- und die Nachkriegszeit. Aber wir können es mit weniger auskommen oder mit Einschränkungen. Denn Paulus schreibt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, in Philipper 4, Vers 13. Ein Wort hat Gott mir in der letzten Zeit immer wieder aufs Herz gelegt. Es steht bei dem Propheten Amos, Kapitel 8, Vers 11. Da heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Solch eine Situation erleben wir jetzt. Die Kirchen sind geschlossen. Versammlungen dürfen nicht stattfinden. Zwar können wir uns jetzt irgendwie über Internet, soziale Netzwerke oder wie heute über Online-Gottesdienste helfen, aber es ist nicht jeder, gerade unter den älteren Geschwistern, hat nicht jeder einen Zugang zu modernen Medien. Und es ist nochmal was ganz anderes, ob wir uns als Gemeinde zusammen versammeln. Denn da liegt ein besonderer Segen drauf. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, hat Jesus gesagt. Und diejenigen, die gerade jetzt vielleicht seit Jahren mal wieder in eine Kirche gehen würden oder seelsorgerlichen Beistand brauchen, die können es jetzt nicht. Die Kirchen und die Gemeinden sind geschlossen. Und wer verkündet dann das Wort des Herrn? Vielerorts, ich bin viel umgezogen, wurde zwar gepredigt, aber nicht vom Wort des Herrn, dafür aber von der Zerbombung Dresdens oder andere Dinge. Und gerade jetzt höre ich von vielen Menschen, die wirklich Angst haben. Und wir erleben, wie Menschen wieder anfangen, nach Gott zu fragen. Das ist gut. Not lehrt beten, heißt ein Sprichwort. Was anderes bleibt uns auch kaum. Angst ist menschlich, wer kennt sie nicht? Jesus hat gesagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Zurück zu den Plagen. Was waren es für Plagen, die dem Pharao und das ganze Land Ägypten damals trafen? Rufen Sie uns doch noch einmal ins Gedächtnis. Da war erstens das Wasser im Nil wurde zu Blut und alles Wasser im Land wurde zu Blut. Dann kamen die Frösche aus dem Nil, aus den Gewässern und Sümpfen ins Haus, ins Bett, in die Öfen und Backtröge, sogar auf die Menschen, steht da. Dann kamen Stechmücken, Ungeziefer, wie unangenehm. Die erste, zweite und dritte Plage, da waren übrigens auch die Israeliten davon betroffen. Erst danach hat Gott eine Unterscheidung vorgenommen. Und auch Gläubige, auch Christen sind heute betroffen von Plagen, von Krankheiten, vom Coronavirus, von Bedrängnis. Die vierte Plage waren die Stechfliegen. Die fünfte Plage, die Viehpest. Selbst die Tiere blieben nicht verschont, die Nahrungsgrundlage und die Nutztiere der Menschen. Die sechste Plage kam, Beulen, eine Krankheit. Die siebte Plage, Hagel, zerstörte die Ernte. Die achte Plage, Heuschrecken. Erst vor einigen Wochen gab es im Norden Afrikas eine Heuschreckenplage. Und wenn wir uns die Bilder einmal anschauen, dann bekommen wir eine kleine Vorstellung von dem, was damals passierte. Nur damals war es noch viel, viel schlimmer. Und die neunte Plage, Finsternis. Es war so finster, dass sich keiner wegbewegen konnte. Und dann die zehnte Plage, die schlimmste, der Tod der Erstgeburt. Der Herr ging um Mitternacht umher, ob im Haus des Pharao, beim Volk oder bei den Tieren. Überall starb der Erstgeborene. Nur bei den Israeliten, die die Türen und Pfosten ihrer Häuser mit dem Blut des Passahlammes, eines makellosen männlichen Tieres mit dem Blut eingestrichen hatten, ein Lamm, dem kein Knochen gebrochen werden sollte, bei denen ging der Herr vorüber. Passach auf Hebräisch bedeutet auslassen, überspringen, an jemandem vorbeigehen. Und dieses Passahlamm, wie wir noch merken werden, ist Jesus. Und erst nach der zehnten Plage wurde das Volk Israel wunderbar befreit und herausgeführt aus der Sklaverei. Was können wir von den Plagen damals für uns heute lernen? Was bedeuten sie für uns? Wo sind Menschen heute unfrei und versklavt? Ich denke daran, viele sind Sklaven ihrer Arbeit, ihrer Beziehungen. Sie haben Schulden oder Süchte. Oder das Wasser am Nil. Im Nil, das Land oder auch am Lande wurde zu Blut. Kein Fisch konnte mehr darin leben. Es muss gestunken haben und die Menschen müssen sich geekelt haben, das zu trinken steht in der Bibel. Wasser ist Leben. Der Mensch kann lange ohne Essen auskommen, aber nicht ohne Wasser. Wo ist bei uns kein Leben mehr da? Wasser steht in der Bibel auch für den Heiligen Geist. Was bedeutet es heute, kein Wasser mehr zu haben? Das Wasser wurde ungenießbar. Was ist in unserem Leben vielleicht ungenießbar geworden? Vielleicht manchmal wir selbst. Wo stinkt etwas? Oder schauen wir uns die Stechmücken an. Stechmücken, das sind Blutsauger und sie übertragen Krankheiten. Was saugt uns denn heute die Kraft weg? Was trennt uns denn vom Leben, von Gott, wie er es eigentlich für uns vorgesehen hat? Leben in Fülle? Oder was ist unerträglich geworden, obwohl es anders sein sollte? Oder nehmen wir die Heuschreckenplage. Die Heuschrecken fressen alles weg. Was fressen uns denn heute die Heuschrecken weg? Ich denke an die Arbeit. Seit dem Sündenfall macht Arbeit Mühe und Erfolg stellt sich nicht immer ein. Das kennen wir alle. Es bleibt manchmal nicht viel übrig von dem, was wir erarbeiten. Es rinnt uns zwischen den Fingern. Wir können nichts dauerhaft festhalten. Da haben wir alles gegeben, uns abgemüht, aber wir müssen feststellen, wo bleibt es? Oder die Finsternis. Wo gibt es in dieser Welt oder auch in unserem Leben Finsternis und Dunkelheit, Aussichtslosigkeit? Wo fehlt die Erkenntnis? Lies doch mal in deiner Bibel nach, wie schlimm diese Plagen doch waren. Nehmen wir uns einige Minuten Zeit, um darüber nachzudenken. Glaubst du, dass Gott auch heute noch Plagen schickt? Und wenn ja, weshalb? Wir merken, die Plagen haben uns auch heute durchaus noch etwas zu sagen. Und dann schauen wir doch mal in unser eigenes Leben. Warum geht es uns manchmal nicht gut? Warum sind wir manchmal krank? Ich weiß, dass man damit sehr vorsichtig sein muss und dass es bei weitem nicht immer so ist, dass es da einen Zusammenhang gibt. Das will ich hier ganz deutlich sagen. Aber manchmal sind wir selbst mitverantwortlich dafür, wie es uns geht. Und auch der Ausbruch des Coronavirus hängt mit unserem Lebensstil zusammen. Wir Menschen sind dafür verantwortlich. Wir beuten die Erde, die Natur, die Tierwelt aus, immer mehr, greifen in andere Lebensbereiche ein. Manche Forscher schreiben ja, es war nur eine Frage der Zeit, wann sowas passiert, dass ein Virus vom Tier auf den Mensch übergeht und dadurch eine Pandemie ausgelöst wird. Und das Coronavirus ist meines Erachtens auch eine Plage, von der auch Christen betroffen sind. Ja, und es wird viel diskutiert. Kommt das Virus von Gott oder kommt es vom Bösen? Oder hat Gott es zugelassen? Ja, zumindest hat er es zugelassen. Es gibt in der Bibel einen Tat-Folgen-Zusammenhang. Nicht nur im Alten Testament, wie ich meine. Denn Sünde hat Folgen. Und Sünde haben wir alle in unserem Leben, jeder Mensch. Ein Beispiel: Wenn ich mit meinem Auto zu schnell fahre und ich würde deshalb einen Unfall verursachen, dann muss ich die Folgen tragen. Und vielleicht werden noch Unschuldige mit hineingezogen. Logisch, oder? Das, was ich tue, hängt nicht nur, aber auch damit zusammen, wie es mir geht. Und manchmal ist das so. Jedenfalls, ich kenne es aus meinem Leben. Der Mensch ist in der Bringschuld Gott gegenüber. Die Schuld wird gerne Gott in die Schuhe geschoben, dem lieben Gott. Wie kann Gott das nur zulassen, das Leid in der Welt, wenn er doch lieb ist, fragen viele. Auf das Leid hat die Bibel ganz verschiedene Antworten. Manchmal gibt es zum Beispiel Leid, damit Gott sich verherrlichen kann, damit er seine Macht sichtbar zeigen kann. Zum Beispiel auch bei dem Pharao steht ein Satz, 2. Mose, Vers 9, Kapitel 9, Vers 16. Manchmal ist Leid aber auch selbst verschuldet. Wie oft hat das Volk Israel Missernten, Kriege gehabt, musste ins Exil, weil es Gottes Gebote nicht beachtet hat, sich eigene Götter machte, den Schabbat nicht eingehalten hat. Manchmal lässt Gott auch Leid zu. Und wenn ich bei Hiob schaue, der Hintergrund, dass der böse Hiob antasten darf, aber Hiob davon nichts weiß. Und manchmal gibt es auch keine Antwort auf Leid, da müssen wir es einfach aushalten, dass es so ist. An dieser Stelle möchte ich noch eine Frage stellen. Sind dir aus deinem eigenen Leben Situationen bewusst, wo du Folgen tragen musstest, für die du selbst verantwortlich bist? Die Schuld ist klar beim Menschen und nicht bei Gott. Der Mensch hat von Gott den Auftrag bekommen, die Erde zu bebauen und zu bewahren, aber stattdessen beutete er sie aus. Und der Mensch muss nun die Folgen tragen. Irrt nicht, Gott lässt sich nicht spotten, steht in Galater 6, Vers 7. Ist das nicht der Hochmut des Menschen? Wir schaffen alles, wir schaffen es alleine, ohne Gott. Und was stellt der Mensch nicht alles an? Die Suche nach dem Gottgehen. Er betreibt Weltraumforschung und will immer weiter hinaus. Der Mensch spielt Gott und überschreitet dabei Grenzen. Neulich las ich, es sei jetzt weltweit der zweite AIDS-Kranke geheilt oder gelte als geheilt. Aber wie viele andere nicht? Und dann kommt da ein neues Virus, Corona. Und die Machtlosigkeit des Menschen wird wieder sichtbar. Wo Sünde ist, da ist etwas in Unordnung geraten. Und Unordnung vergrößert sich von alleine. Das kennen wir aus der Wissenschaft. Die Entropie vergrößert sich. Da müssen wir nicht viel dazu tun. Und um dem entgegenzuwirken, da müssen wir schon mächtig, massiv was aufwenden, Kraft und Energie aufwenden. Jeder kennt das. Lebensbereiche, in denen Unordnung eingekehrt ist, wo er mit irgendwas zu kämpfen hat. Gehen wir doch mal ehrlich unser Leben durch. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kommt da der nächste Bereich dazu. Was ist da zu tun? Wie ist dem Abhilfe zu schaffen? Nun, wir brauchen eine Umkehr und eine Hinkehr zu Gott. Eine echte Umkehr, eine Umkehr des Herzens. Beim Pharao war sie nicht echt. Er hat damit immer wieder gespielt. Und immer wieder lesen wir, dass er zwischendurch reumütig war. Bitte um Segen für mich. Ich habe mich versündigt. Dann will ich euch ziehen lassen und so weiter. Und Gott hat sich da eine ganze Weile auf dieses Spiel eingelassen. Er hätte ihn längst austilgen können. Aber Gott hat Geduld. Und er hat das Herz des Pharao verhärtet, lesen wir. Der Pharao hat das Wort des Herrn und die Plagen nicht ernst genommen, bis die letzte Plage kam, der Tod der Erstgeburt in jedem Haus der Ägypter. Aber an den Häusern der Israeliten ging der Herr vorüber. Passach. Ja, es braucht die 180-Grad-Wende in dieser Welt und auch im Leben eines jeden Menschen, eines einzelnen Menschen. Abkehr vom Bösen und Hinkehr zum Gott nennt die Bibel das. Das heißt Buße tun, umkehren. Und hier nochmal eine Frage. Wo musst du, wo muss ich vielleicht wieder umkehren, auch als Christ? Sünde bringt Unordnung ins Leben. Und wo Unordnung ist, da muss auch mal aufgeräumt werden. Und da ist es gut, wenn wir wissen, wohin damit. Wohin mit dem Unrat und dem Müll, der sich so ansammelt. Ich war in den vergangenen Monaten 5, 6, 7 Mal bei der Mülldeponie. Und ich hätte schon wieder was ich hinbringen könnte. Und wir wissen, Müll hat oft einen langen Haltbarkeitswert. Und der Müll in unserem Leben, der überdauert sogar die Ewigkeit, wenn wir ihn nicht richtig entsorgen. Und die Müllentladestation für unser Leben, für den Müll in unserem Leben, für den Unrat, der sich da ansammelt, ist das Kreuz. Aber seltsam, oft entladen wir unseren Müll nicht dort, wo er hingehört, sondern irgendwo anders. Da lassen wir mal eben was fallen, da reicht manchmal schon ein Satz oder ein Wort und wir verschmutzen damit unsere Umwelt. Aber damit ist das Grundproblem nicht gelöst. Der Müll ist ja trotzdem noch da. Vor einiger Zeit sah ich einen Mann, der hat das nasse Laub vor seinem Haus, von seinem Grundstück, mit einem Laubbläser hinuntergepustet. Diese Laubbläser, die sind ja laut, die stinken, sie verschmutzen die Umwelt und sie sind völlig unnütz, wie ich meine. Und er pustete das runter von seinem Grundstück auf den Gehweg, anstatt es in die Biotonne zu packen oder zum Kompost. Ja, und der Nächste, der kommt und rutscht womöglich drauf aus. Und wenn er dumm fällt, dann hat er da länger was von. Ich denke, das ist ein Bild, das wir kennen aus unserem Leben. Wir kehren unseren Dreck gerne weg, das Laub vom Haus, aber der nächste Windstoß bringt es zu uns zurück, anstatt uns zu bücken. Gott bückt sich zu uns hinunter, Jesus am Kreuz, und räumt unseren Dreck weg. Aber hinbringen müssen wir ihn schon selbst. Bringen wir doch unseren Müll, der sich auch immer wieder ansammelt, dorthin, wo er hingehört, zum Kreuz. Jesus hat den ganzen Müll auf sich genommen, die Sünde der Welt. Und er hatte auch mich und dich schon damals im Blick. Gottes Rettungsplan für diese Welt ist das Kreuz, auch wenn das manch einem nicht gefällt, wenn es intolerant ist oder politisch unkorrekt. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen steht im 5. Mose 23, Vers 27. Es sind die Arme von Jesus, die festgenagelt sind ans Kreuz. Und es ist jetzt Zeit, immer noch Gnadenzeit, umzukehren, im wahrsten Sinne des Wortes umzukehren. Und um von Jesus zu reden, von Gottes Rettungsplan für diese Welt, für dich persönlich. Passion. Ich möchte einen Abschnitt aus Johannes 19 lesen, die Verse 16 bis 30, heute an dem besonderen Karfreitag 2020. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben angewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Jesus selbst hat am Kreuz gesagt, Vers 28, mich dürstet. Und es ist vollbracht. Letzte Worte. Letzte Worte haben eine besondere Bedeutung, so ein besonderes Gewicht, gerade die von Jesus. Mit letzter Kraft hat Jesus das wohl über die Lippen gebracht. Mich dürstet und es ist vollbracht. Es ist der Durst nach seinen Menschen, nach der Gemeinschaft mit seinen Menschen. Und er antwortete darauf auf ein Grundbedürfnis des Menschen, die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott, nach einer heilen Beziehung. Denn diese ist ja seit dem Sündenfall zwischen Gott und dem Menschen zutiefst gestört. Der Mensch versucht von Natur aus seinen Durst woanders zu stillen, den Durst nach Leben. Übrigens gibt es im Deutschen keinen Begriff dafür, der beschreibt, dass der Durst gestillt ist. Vor einigen Jahren wurde danach gesucht und es konnten Vorschläge eingereicht werden. Und schließlich einigte man sich auf Sitt als Pendant zu Satt. So richtig durchgesetzt hat sich das nicht. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich bin Sitt. Vielleicht, weil der Durst von keiner weltlichen Quelle jemals gestillt werden kann. Und Jesus sagte einmal, wer durstig ist, der komme zu mir und trinke das Wasser des Lebens umsonst. Jesus stillt den Durst nach Leben. Alle anderen Quellen machen immer wieder durstig. Und der Mensch kann sich nun mal nicht selbst erlösen. Das ist einfach so. Paulus schreibt in Römer 7, im Kapitel 7, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib des Todes? Gott hat eine große Leidenschaft für uns verlorene Menschen. Jesus am Kreuz, das ist Gottes Passion für uns. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz für uns unvorstellbar leiden lassen. Und als Jesus am Kreuz starb, da kam übrigens auch eine Finsternis am helllichten Tage. Wie antwortest du darauf? Ich möchte dich einladen, vielleicht auch neu einladen, zu Jesus zu kommen. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Vielleicht hört heute jemand zu, der noch nie gebetet hat oder schon lange nicht mehr gebetet hat. Für ein Gebet, da braucht es keine großen Worte, ob laut oder leise, das ist egal. Auf dein Herz kommt's an. Wer mich sucht von ganzem Herzen, von dem will ich mich finden lassen, hat Gott gesagt und er hat's versprochen und er hält sein Versprechen. Und weißt du, Gott und Jesus ist real. Auch wenn wir ihn nicht sehen, so spüren wir doch seine erneuernde Kraft, die von ihm ausgeht. Auch das Coronavirus sehen wir nicht mit bloßem Auge. Und doch ist es real und wir spüren seine Auswirkungen. Und auch das Böse ist real und wir spüren und sehen tagtäglich im Großen wie im Kleinen seine Auswirkungen. Streit, Lüge, Neid, Krankheit, Krieg, Tod und so weiter. Und die Bibel kennt für das Böse verschiedene Begriffe. Satan, Teufel, Diabolos, Durcheinanderbringer, Widersacher, die Schlange und andere. Er ist der Gegenspieler und der Widersacher Gottes. Und die Bibel spricht deutlich von ihm. Wenn ich an Gott glaube, dann glaube ich Gott auch, was er über das Böse sagt. Und man muss eines klar wissen, der Böse, der Teufel, der will nur vernichten und zerstören. Niemals will er etwas Gutes. Und auch der Teufel oder das Böse, wie man es auch immer nennen möchte, wird in unserer aufgeklärten Welt lächerlich dargestellt, mit Pferdefuß und Hörnern oder als mystisches Wesen, Fabelwesen und dergleichen, aber niemals als Realität. Und am liebsten hat er es, wenn du ihn nicht ernst nimmst. Und er will mit allen Mitteln verhindern, dass du in die Gemeinschaft mit Gott kommst. Und in unserer Welt oder auch in unserer westlichen Welt, da schafft er das auch immer wieder mit Ablenkung, Zerstreuung, mit falschen Heilsversprechen, falschen Lehren, Konsum, Unterhaltung und so könnte ich das fortsetzen. Jesus hat vor 2000 Jahren am Kreuz Sünde, Tod und Teufel besiegt. Zwischen Gott und dem Menschen, zwischen einem jeden Menschen und Gott, da gibt es einen riesengroßen Graben, einen Riss, den wir von alleine nicht überwinden können. Die Bibel nennt es Sünde. Heutzutage auch ein verstaubter Begriff, lächerlich gemacht und verharmlost. Das eine Stück Kuchen zu viel, das ist doch nicht die Sünde. Dabei ist Sünde todernst. Sünde heißt übersetzt Zielverfehlung. Nicht da anzukommen, wo man hin will. Mit dem ganzen Leben in die falsche Richtung unterwegs zu sein. Wie der Falschfahrer auf der Autobahn, der dringend umkehren sollte. Die Bibel ruft den Menschen dazu auf, umzukehren. Denn es gibt einen Ort, die Bibel nennt ihn Gehenna, Hölle. Da ist man für immer getrennt von Gott. Da hört dich Gott nicht mehr. Und auch das wird heutzutage unter aufgeklärten Menschen lächerlich gemacht und verharmlost. Wie kann man denn daran glauben? Und selbst in vielen Kirchen wird das nicht mehr gepredigt oder nicht deutlich genug. Aber wenn es diesen Ort und diesen Zustand der Trennung von Gott nicht gäbe, dann hätte Jesus nicht am Kreuz qualvoll sterben müssen. Und wenn ich an Gott glaube, dann glaube ich ihm auch, was er darüber sagt. Denn Gott lügt niemals. Gott kann nicht lügen wie Menschen. Und der Vater aller Lüge ist Satan. Aber Jesus hat von sich selbst gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, Johannes 14, Vers 6. Und als Jesus allein und Gott verlassen zwischen Himmel und Erde in unvorstellbar qualvollen Schmerzen am Kreuz hing und die Sünde der ganzen Welt auf sich nahm, da hat er diesen Graben, diesen Riss überbrückt, den Tod überwunden, damit wir hinüber können. Jesus ist die Brücke und der Weg. Ich bin ab und zu auf Rügen, auf der Insel Rügen. Und auf Rügen, da gibt es eine Steilküste. Und entlang der Steilküste, da sind immer wieder Warnschilder angebracht. Vorsicht, Lebensgefahr, Absturzgefahr. Doch immer wieder gibt es Menschen, die dort ums Leben kommen, weil sie diese Warnung nicht ernst nehmen oder eben vom ausgeschilderten Weg abgekommen sind. Ja, wer dieses Opfer Jesu am Kreuz annimmt, er ist dieses Passahlamm, ne? 1. Korinther, Vers 7. Wer das im Glauben annimmt und seine Schuld bekennt, dem verspricht Gott, sein Kind zu werden. Die Bibel verwendet hier den Begriff einer Vater-Kind-Beziehung. Der bekommt ewiges Leben geschenkt und ist gerettet von ewiger Verlorenheit und von Gottes Ferne. Der wird befreit von den Mächten der Finsternis. Der bekommt seine Schuld abgenommen und wird angenommen, geliebt, so wie er ist. Der wird vom Heiligen Geist, das ist eine Person, erneuert und geführt. Der bekommt eine persönliche Beziehung zu Gott, die sich in allen seinen Lebensbereichen nach und nach auswirken wird. Und bei dem macht Gott alles neu. Der wird ein Erbe Gottes und noch viel mehr. Und das beginnt bereits im Hier und Jetzt und reicht bis in die Ewigkeit. Warum sollte man das verschenken? Jesus hat dich persönlich schon damals im Blick gehabt, als er am Kreuz hing. Es ist sein Geschenk an dich. Ein Geschenk ist immer etwas Freiwilliges. Ob du es annimmst, ist deine Entscheidung. Nur ein ehrliches Gebet reicht, um es zu empfangen. Und ich möchte dich einladen, dieses Geschenk anzunehmen. Jesus entschied sich am Kreuz für dich. Entscheidest du dich auch für ihn? Und wir müssen anderen, die das noch nicht wissen, davon erzählen. Das ist unsere Pflicht, vielleicht gerade jetzt. Ich möchte mit einem Text von Arno Pötsch schließen. Lasst uns tiefer dir vertrauen und getroster gehen. Kann kein Auge Gott dich schauen, kannst doch Spuren sehen. Spuren von Schritten, die zur Nacht still vorübergingen. Strahlen, die mit Übermacht durch das Dunkle dringen. Amen. Ich möchte dich noch segnen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.